Hallo Welt da draußen, hier ist die allererste Folge von Surfing Linux. Bisher existierte nur die Nullnummer und es ist jetzt für mich auch Neuland. Mein Name ist Stefan Pfister und ich habe heute einen Gast hier. Kannst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Manuel Sammet und ich freue mich bei dir zu sein, Stefan, für deine 01.
Wunderschön, vielen Dank. Es war ein bisschen schwierig, jemanden zu finden, der sich dann auch spontan bereit erklärt hat, mal eine Folge mit mir aufzunehmen. Also das Interesse war relativ groß, muss ich sagen. Ich habe das im Internet ein bisschen breit gestreut. Aber die meisten Leute waren da etwas zögerlich. Ja, nein, vielleicht und überhaupt ein Podcast über Linux. Ich bin kein Techniker. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber Spaß machen würde es mir schon. Aber du bist tatsächlich der Einzige, mit dem es jetzt mal geklappt hat, von dem ich jetzt tatsächlich eine verbindliche Zusage bekam. Komm, lass uns eine Folge machen, da und dort wir starten.
Super.
Also ich bin sehr froh drüber, dass wir jetzt heute zusammengekommen sind. Und für mich ist das eine absolute Premiere. Ich war noch nie Host bei einer Podcast-Folge, die ich dann hinterher, also selber dann auch im Internet verbreite. Also ich habe ein bisschen Erfahrung mit verschiedenen Podcast-Formaten. Ich war beim Science-Fiction-Podcast von Rewrite, da bin ich öfters mal dabei. Da unterhalten wir uns ja über Science-Fiction-Bücher und Filme. Und ich war auch mal bei GNU/Linux.ch, habe da mal einen Podcast mitgemacht. Ansonsten habe ich an meinem Arbeitsplatz einen Podcast, der einmal im Monat erscheint. Ich bin im Bildungsbereich tätig, sage ich mal. Ich will jetzt nicht sehr ins Detail gehen. Und da nehme ich also auch mit Kollegen dann aber live vor Ort auf mit einem Rodecaster Pro. Also da sitzt man dann an einem Tisch, jeder mit Headset. Und es hat jetzt soweit funktioniert, so von Januar bis Juli, einmal im Monat da eine Folge herauszubringen. Also diesbezüglich bin ich schon ein bisschen Wiederholungstäter. Welche Erfahrung hast du bisher mit Podcasts, Manuel?
Genau null. Du bist mein allererster Podcast.
Das macht gar nichts. Man muss einfach nur reden. Der Rest ergibt sich von allein.
Es gibt Leute, die sagen, dass ich das kann.
1A. Dann mache ich mir keine weiteren Zweigen. Dieser Surfing Linux Podcast hier ist dafür gedacht, also dass ich nicht alleine über meine Erfahrungen mit Linux rede, sondern mir Leute ins Boot hole, mit denen ich da sprechen kann. Ich hätte natürlich auch nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand regelmäßig daran teilnehmen will. Aber im Moment stelle ich da jetzt keine größeren Ansprüche, kann ich ja auch schlecht, kann die Leute ja schlecht dazu zwingen. Also wenn jemand Lust hat, regelmäßig teilzunehmen, jederzeit. Ansonsten schauen wir mal, dann sehen wir schon. Soweit die Hausmitteilungen, Infos zum Podcast und den geplanten Folgen. Wir wären dann heute beim Thema KI. Manuel, was hast du mit KIs zu tun?
Ich leite unsere Offensive in der Firma, in der ich arbeite. Wir sind ein IT-Unternehmen und ich leite dort die KI-Initiative. Derzeit arbeite ich in einem virtuellen Team und versuche dort produktive Einsätze für KI zu finden. Ich interessiere mich aber schon länger auch privat dafür.
Wann hat es so für dich angefangen? Irgendwie ist das Thema erstaunlich frisch und dann aber irgendwie rasend schnell explodiert, hat man so den Eindruck. Erst hat man nichts davon gehört und plötzlich sind die Medien voll mit KI.
Ja, also für mich hat es 2018 angefangen.
Doch, so früh schon.
Ja, in der Firma, wo ich arbeite, hat jemand eine Produktidee vorgestellt. Und da ging es um KI und ich bin für den Infrastrukturbereich zuständig und Linux. Und habe dann gesagt, komm, lass uns doch mal zusammen schauen, ob wir das irgendwie ein bisschen vorwärts kriegen können. Und habe ihm dann von meiner Seite aus unterstützt. Wir haben dann gemeinsam Hardware angeschafft. Und dann hatte ich mir gedacht, das ist so cool, das Thema, das muss ich mir selbst auch ein bisschen anschauen. Und habe dann angefangen mit TensorFlow damals zu Hause kleine deskriptive Models zu bauen. Und meine Idee war, dass ich einen automatischen Postkasten baue, in dem meine Pakete zuverlässig ankommen können. Und ist natürlich naheliegend, das dann auch mit KI zu machen, um dann festzustellen, ist es denn wirklich ein Hermes-Bote, ein DHL-Bote, ein DPD-Bote. Und hab dann angefangen und hab ein Model gebaut, das eben Postboten erkannt hat.
Wie kann man sich das vorstellen? Der Postbote kommt zu dir nach Hause und eine Kamera erkennt, welches Unternehmen das ist?
So war die Idee. Ich habe sie aber nie endgültig umgesetzt, weil dann kam Corona.
Mhm.
Und ich konnte dann eigentlich auch immer zu Hause sein und meine Pakete annehmen. Aber ich habe mit Bildern aus dem Internet habe ich ein Model trainiert, was eben, ich habe mit DHL-Boten angefangen. Ich habe DHL-Autos und DHL-Boten in ihrer DHL-Uniform der KI vorgesetzt und habe ihr so beigebracht, was ein gewünschtes Ergebnis ist und was ein nicht gewünschtes Ergebnis ist. Und es hat auch sehr gut funktioniert.
Faszinierend. Jetzt so in der Corona-Zeit hättest du ja genug Anschauungsmaterial gehabt, da hat man ja sehr, sehr viel bestellt. Hättest du viel Trainingsmaterial gehabt.
Ja, aber ich war halt auch immer zu Hause und habe dementsprechend keine KI mehr gebraucht, die den Kasten aufgemacht hätte.
Es war eine verrückte Zeit. Ich habe mir da eine Kamera zugelegt von Logitech, die 930E, die hat ja fast 200 Euro gekostet, weil die alle vergriffen waren. Ja. Das war wild.
Verrückt, ja.
Also ich habe schon gesagt, ich bin im Bildungsbereich, also so als Lehrer musste ich da dann Fernunterricht machen und habe dann auch dringend eine Kamera gebraucht und die meisten waren dann ruckzuck ausverkauft.
Ja, alles. Headsets, ja. Mikrofone, Bildschirme, Laptops, das war alles rar.
Ja. Für mich hatte das irgendwie den Effekt, die Corona-Zeit, dass ich dann bei mir zu Hause auf Manjaro Linux umgestellt habe. Und das habe ich jetzt dann seit März, April 2020 ununterbrochen hier in Gebrauch auf meinem Desktop. Normalerweise habe ich immer so einmal im Jahr die Linux-Installation platt gemacht und neu drüber installiert, wenn ich Zeit hatte. Oder habe eine LTS-Version genommen, die es zeitweise von Ubuntu gab oder auch von anderen. Und jetzt habe ich ein und dieselbe Distribution 4 Jahre im Einsatz. Hatte ich noch nie.
Ich bin da sogar schon länger mit den gleichen Distributionen im Einsatz. Also ich mache seit fast 10 Jahren privat nur noch SUSE Linux.
Aha. Aber bei SUSE war es doch dann auch so, dass man dann irgendwie, okay, die haben wahrscheinlich auch eine automatische Update-Funktion inzwischen.
Es gibt ein Rolling Release. Das kann man einfach immer updaten. Man hat immer eine aktuelle Version. Da gibt es keine Versionsnummern. Oder eben eine festgezurrte Version, die sich immer auf diese Enterprise Subscriptions auch bezieht, die man eben dann auch bezahlen muss, um dort Support zu bekommen. Da gibt es aber 2 Open-Source-Schienen, die man ganz normal nutzen kann und frei verfügbar sind.
Ah, okay. In den 90ern habe ich SUSE regelmäßig benutzt und da gab es aber noch keine Rolling Release.
Nein.
Da habe ich mir dann immer die neueste Variante in CD-Form gekauft. Da hatte ich dann irgendwie so 4 Versionen hier im CD-Format herumliegen, die ich zwischendurch mal entsorgt habe. Und da habe ich dann einfach drüber gebügelt. Aber okay, mit Rolling Release ist natürlich sehr elegant auf die Dauer.
Ja, das funktioniert auch wirklich gut. Ich habe auch noch ganz, ganz alte Versionen hier auf CD und die stehen in meinem kleinen Linux-Museum.
Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von der KI. Welche verschiedenen KI-Arten haben wir denn jetzt so im Moment so für den Einsatz zur Verfügung, so für, sagen wir mal, Otto Normalverbraucher?
Für Otto Normalverbraucher haben wir erstaunlich viel zur Verfügung. Wir haben zum einen das Machine Learning. Das ist schon bei ganz, ganz vielen Sachen im Einsatz, wo man es vielleicht gar nicht mehr glaubt. Mein Kühlschrank. Mein Kühlschrank macht Machine Learning. Der lernt also selbstständig, wann er geöffnet wird, wann er häufig geöffnet wird, wann Aufstehzeiten sind und passt so das Kühlverhalten an, um die Produkte nicht so schnell verderben zu lassen, weil er eben immer seine Temperatur schon bevor wir aufstehen, dann etwas reduziert, dass die Sachen kühler sind und dann, wenn wir wieder weg sind, dann fährt er die Temperatur wieder normal und spart dadurch natürlich auch Energie. Und wie gesagt, die Produkte halten länger. Bei Machine Learning sprechen wir immer von man bringt dem Computer bei, erwünschte Ergebnisse zu erzielen, so wie ich das mit meinem Postboten gemacht habe. Also man schafft ein neuronales Netz, das anhand des Inputs dann ein gewünschtes Ergebnis ausfiltert.
Mhm.
Das nächste wäre dann Deep Learning. Beim Deep Learning geht man in die Richtung, dass man dem Computer versucht, Dinge beizubringen, ähnlich wie ein menschliches Gehirn die Dinge lernt. Und da können dann auch komplexere Sachen passieren mit Texten, mit Sounds, mit Bildern und allen möglichen Sachen, um Einsichten in die Daten zu bekommen und eben auch Voraussagen zu treffen. So wie, wird es denn morgen warm oder nicht? Und das Letzte, was eigentlich so jetzt auch den Hype ausgelöst hat, wo KI eigentlich seit einem Jahr in aller Munde ist, sind natürlich die Large Language Modelle, die großen Sprachmodelle auf Deutsch, die dann eben simulieren, natürliche Sprache zu verstehen und uns daraus auch wieder Texte zu generieren. Und wenn du sagst, du warst schon im Science-Fiction-Podcast, dann gehe ich davon aus, dass du das genauso spannend fandest, als plötzlich die Computer angefangen haben, mit uns zu sprechen, so wie das in Star Trek der Fall ist.
Ja, auf jeden Fall. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ich habe bei ChatGPT dann mal versucht, was auszuprobieren. Ich habe ChatGPT mal gefragt, wie viele Strophen hat das Gedicht Weltende von Jakob van Hoddis? Und das war damals noch die Version 3.5. Da kam ständig eine andere Zahl dabei heraus. Ja. Dann habe ich nachgehackt im Prompt. Zeig mir mal die Strophen. Welche gibt's denn? Und da hat dann ChatGPT so irgendwie so 20 Strophen ausgespuckt. Bei einer Antwort. Ja. Und im Original.
Das nennt sich Halluzination.
Im Original hat das Gedicht 2 Strophen.
Ja, das nennt sich Halluzination. Du kannst dir vorstellen, so ein Large Language Modell hat ja keinen Kontext, was es da jetzt mit anfängt. Und in den ersten Versionen waren Fragen nach Zahlen, Zählen oder exakten Daten wirklich sehr, sehr schwierig. Ich hab mal mir eine Zeit umrechnen lassen, also eine Zeitzone, und ich habe öfters mit Amerikanern zu tun und die sitzen an der Ostküste, und dann muss ich irgendwie immer die Zeitzone umrechnen, wenn ich da einen Termin habe. Und das schafft ChatGPT nicht, oder hat es zumindest damals nicht geschafft. Es hat mir immer die falsche Zeitzone zurückgegeben, also immer eine ganz, ganz falsche Zeit. Auch wenn man es darauf hingewiesen hat, hast du gesagt, ja, Entschuldigung, dass ich einen Fehler gemacht habe, hier ist jetzt das richtige Ergebnis, war ernüchternd. Funktioniert aber mittlerweile sehr viel besser.
Ja, da hat sich einiges getan. Also wenn ich jetzt bei 4.0, was gerade aktuell ist, da dieselbe Frage eingebe, kommt inzwischen die richtige Antwort.
Willst du meine Lieblingsfrage hören? Wie viele Zitronen kann ein Zitronenfalter in der Stunde falten?
Was kam dabei heraus?
Von ha ha ha, das ist ein lustiger Start und ich liebe ironische Fragen, bis hin zu, dass das LLM, also verschiedene Modelle können natürlich verschiedene Sachen gut. Manche Modelle versuchen dann einfach anzunehmen, wie viele Zitronen ein Zitronenfalter in der Minute falten kann, rechnen das dann hoch und begründen das auch alles ganz gut. Also dir als Lehrer würde das von der Begründung her bestimmt gefallen. Da ist ein wirklich guter Weg zur Lösung hin dabei, aber es ist halt grundlegend falsch, weil ein Zitronenfalter ein Schmetterling ist und keine Zitronen falten kann.
Ja.
Also das kommt auf das Modell an, das man verwendet, und ChatGPT ist ja jetzt nur das prominenteste Beispiel.
Ja, es gibt ja noch zahlreiche andere. Und vor allem Tausende inzwischen.
Ja.
Man kriegt es gar nicht so mit.
Ja, das ist auch das, was die meisten Leute in der Öffentlichkeit nicht mehr so sehen. Also ChatGPT kennt jetzt jeder und KI ist überall irgendwie ein Thema. In jeder Zeitung, überall wird über ChatGPT gesprochen und über KI. Aber in der Open-Source-Zone gibt es viel, viel mehr Modelle, die man einfach nicht so prominent kennt, aber die auch gut sind, mit denen man sehr intelligente Dinge tun kann oder auch zu Hause nutzen kann. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das macht so viel Spaß und die Open-Source-Welt hat da deutlich, deutlich schneller reagiert auf die Anforderungen wie die großen Firmen. Und das ist echt spannend.
Was würdest du da so empfehlen, so aus der Open-Source-Welt, was dann vielleicht auch auf Linux läuft?
Die laufen alle auf Linux. Und ich würde zum Beispiel Llama von Meta, also von Facebook-Konzern, empfehlen. Damit kann man gut starten. Es gibt aber auch zum Beispiel das Sauerkraut LM. Das ist ein feingetuntes Llama, was eine deutsche Firma auf Deutsch feintunt. Ich selbst verwende auch gern, auch wenn es mir ein bisschen peinlich ist, Phi3, das ist von Microsoft, ein freies Modell. Oder das neue Modell von Google, Gemma 2. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Modell, mit dem man wirklich auch zu Hause tolle Dinge anstellen kann. Ich denke, das wäre vielleicht auch was für die Shownotes.
Ja, wollte ich gerade sagen. Könntest du die Links dann noch schicken später?
Das werde ich tun.
Das wäre klasse, dann kommt es in die Shownotes. Ich habe jetzt selber versucht, hier mal auf meinem Desktop-PC auch mal mit GPT for All da was zu installieren. Und habe dann festgestellt, dass was so die Behandlung der deutschen Sprache angeht, da es noch einigen Entwicklungsbedarf gibt und vor allem, dass irgendwie meine Hardware zu schwach ist. Also ich habe hier ein Intel i5 mit 4 Kernen und 16 GB RAM und eine Grafikkarte, die 4 GB hat.
Und musst du mehr spielen, Stefan?
Ja.
Ja, aber also man kann mit den Models natürlich auch sparsamer umgehen mit der Grafikleistung. Bei GPT for All ist man erstmal ein bisschen eingeschränkt, was die Modelauswahl angeht. Ich würde da eher eine andere Software empfehlen. Aber man kann viele Models runterladen und in einem sogenannten quantisierten Zustand. Dann sind die nicht mehr so genau wie ein unquantisiertes Model, sind dafür aber schneller. Und deutlich sparsamer. Also ich habe auf meinem Raspberry Pi 5 mit 8 GB RAM und ohne Grafikkarte auch ein ausreichend schnelles Large Language Modell am Laufen. Da ist die Grammatik nicht mehr perfekt, aber für die meisten Dinge reicht es immer noch ganz gut aus, dass man das da drauf betreibt.
Welches LLM hast du da konkret am Laufen?
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das ist aktuell Phi3, was ich da verwende von Microsoft. Ich probiere da immer so viel aus.
Magst du da auch was mit der Auswertung von Texten?
Ja.
Das würde mich sehr stark interessieren. Da bin ich noch nicht wirklich gut vorangekommen. Und war mit den Ergebnissen immer nicht so zufrieden. Also ich würde ganz gerne so ganze Bücher auswerten können. Also zum Beispiel ein Roman von 200 Seiten.
Das heißt, du nimmst GPT for All, bindest da deine Dokumente an, das kann man damit, und versuchst dann dem Large Language Modell Fragen zu stellen, die das Buch betreffen?
Ja, das habe ich schon mal ausprobiert mit ChatGPT. Die Ergebnisse waren etwas durchwachsen. Also ich habe versucht, den Inhalt zusammenfassen zu lassen. Das scheint ganz, ganz schwer zu sein.
Das ist auch nicht ganz einfach.
Ja.
Und man muss sich da ein bisschen bewusst sein, dass deutsche Texte ich gehe davon aus, dass ein deutscher Text war, für die meisten Modelle noch gar nicht so einfach zu handeln sind, weil die meisten Entwicklungen auf Englisch laufen.
Ja.
Und du musst dir den Weg so vorstellen, wenn du da jetzt ein Buch hochlädst, dann dauert es eine Weile, bis es indiziert ist. Da werden aus den Sätzen und aus den Satzfragmenten Vektoren berechnet, also mathematische Vektoren. Und dazu braucht man ein Embedding Model. Und diese Embedding Models, da gibt's ganz, ganz wenige nur auf Deutsch, die auch gut funktionieren. Und deshalb bekommst du relativ schlechte Ergebnisse, weil der deutsche Text wird mit einem englischen Embedding Model in Vektoren umgewandelt. Wenn du jetzt eine deutsche Frage stellst, wird das Embedding Model wieder eingesetzt, um deinen Text mit Ähnlichkeiten in diesem Vektorraum zu finden. Und das funktioniert sehr, sehr schlecht, wenn man das mit englischen Models macht. Da kann dein Large Language Model so gut sein, wie es will. Es findet einfach nicht die richtigen Passagen im Text. Und deswegen brauchst du ein deutsches Embedding Model.
Gibt es sowas?
Sowas gibt's. Es gibt 3 Stück, vielleicht 4 mittlerweile. Das ist auch was ich beruflich gemacht habe. Wenn du nicht möchtest, dass das auftaucht, dann schneid das einfach raus. Aber wir haben ein Embedding Model gebaut für deutsche Texte.
Aha.
Für technische deutsche Texte. Also wir haben mit technischen Daten aus unserem eigenen Ticketsystem haben wir ein Model trainiert, ein Embedding Model, was dann quasi dafür sorgt, dass du diese Texte auch in so einer Datenbank wiederfindest und die richtigen Ergebnisse zurückkommen. Mit dem englischen Model hatten wir 5% Trefferquote, mit unserem deutschen Model hatten wir 95% Trefferquote. Mit generell trainierten Models auf Deutsch, also Embedding Models, hatten wir auch eine höhere Trefferrate. Da es sich aber bei uns nur um technische Texte gehandelt hat, war das eigene Model für uns entsprechend die beste Wahl, das auch zu trainieren.
Okay, das ist auch ein bisschen leicht anderer Einsatzzweck als bei mir. Also mit Sachtexten habe ich so einen Eindruck, geht es immer noch eher als mit Romanen zum Beispiel. Da ist die KI leicht mal überfordert, die Zusammenhänge zu erkennen. Also ich habe es mal probiert.
Ja, habe ich noch nicht getestet.
Mit dem Roman Der Reisende von Alexander Boschwitz, der spielt so 1938, da geht es darum, dass ein jüdischer Unternehmer dann in Deutschland Haus und Hof verliert und versucht zu flüchten. Und da geht es um diese NS-Thematik Judenverfolgung. Da hat man dann auch mal zwischendurch das Problem, dass man ChatGPT dann, also ich habe es mit ChatGPT ausprobiert, hat man das Problem, dass man ChatGPT auch mal erklären muss, dass das ein historischer Roman ist, weil sonst weigert sich ChatGPT da überhaupt was zusammenzufassen. So nach dem Motto, das ist ja irgendwie ein komischer Text, da werden Juden verfolgt. Also muss man dafür sorgen, dass das moralisch erstmal korrekt eingeordnet wird. Und ja. Dann war so, einzelne Kapitel waren ganz okay, andere, da gab es dann massive Probleme bei der Zusammenfassung durch die KI, die hat dann schlichtweg dann Sachen zusammengebaut, die so gar nicht stimmen. Also in einem bestimmten Kapitel versucht also der jüdische Kaufmann Otto Silbermann die Grenze zu überqueren und ChatGPT hat es dann gleich im falschen Kapitel zugeordnet. Also das war dann nicht in Kapitel 8, wo es stattfand, sondern in Kapitel 7 komischerweise und haben einige Sachen dann nicht wirklich gestimmt. Und zwischendurch waren aber einzelne Kapitel dann richtig gut.
Ja, ich glaube, das hängt wirklich auch mit der Art der Texte zusammen und mit der Menge an Texten, die die Large Language Models zu futtern bekommen haben von OpenAI oder von den anderen Dienstleistern. Erinnerst du dich noch an ChatGPT 3.5 gut?
Ich habe das nicht häufig benutzt, aber ich erinnere mich an die Situation mit ChatGPT 3.5. Es war nicht allzu viele.
Ich habe einfach ganz wild jeden Text, den ich hätte schreiben müssen, von ChatGPT schreiben lassen. Und mir ist aufgefallen, dass irgendwann jeder Text so ein bisschen Richtung schnulzig gewandert ist. So von der Wortwahl her ist alles so Richtung schnulzig gewandert. Und habe ich mich ein bisschen schlau gelesen und viele haben den Erklärungsversuch gewagt, dass einfach unendlich viele Groschenromane und Liebesromane auch in die Models reingeflossen sind und dass deshalb die Texte dann immer in dieses Schnulzige auch abgedriftet sind. Solche Dinge hat man mittlerweile natürlich besser im Griff, indem man die Models auch gewichtet und feintuned und immer weiter trainiert, dass sie eben gewünschte Ergebnisse erzielen.
Ja, also wenn, was ist mir auch aufgefallen, so ein gewisser melodramatischer Unterton.
Genau. Oder eben in die seichte Erotik abdriftend. Ja, das war immer. Und mittlerweile versucht man natürlich, solche Sachen rauszutrainieren. Wie mit deinem Beispiel und der Judenverfolgung. Das ist ein unerwünschtes Ergebnis. Und deswegen werden die Sachen auch raustrainiert. Und ich sehe da auch die Gefahr von den großen Modellen. Du weißt heute nicht, warum dein Ergebnis kommt oder nicht kommt. Also du kannst das nicht nachvollziehen, wie das Modell gewichtet ist. Und ich glaube, da spielt Open Source eine große Rolle.
Erlaubt Open Source, dass man da tiefer in die Mechanismen hineinschauen kann? Weil irgendwie ist es ja trotzdem eine Blackbox.
Nee. Ja und nein. Also ich korrigiere mich. Du musst, also das normale Open Source kennst du ja, das muss ich dir nicht erklären. Also Open Code ist erstmal die erste Stufe von so einem LLM, also dass man weiß, wie es entstanden ist, welcher Code dafür benutzt man ist, wie das programmiert ist. Und der zweite Schritt ist dann Open Weights. Also wie wurde das Modell auch feingetuned und wie wurden die Gewichtungen in dem Modell gemacht? Es gibt ja zum Beispiel auch unzensierte Modelle, die würden dir auf die Judenverfolgung eine ganz andere Antwort geben. Und das dritte ist dann Open Data. Also, dass du auch weißt, welche Daten in die Modelle überhaupt reintrainiert wurden. Beispielsweise weißt du nicht, wie viele Texte von Frauen in OpenAI trainiert wurden und deswegen hast du immer eine Gewichtung hin zu männlichen Perspektiven. Wenn du ein Open-Source-Modell wählst und verwendest, kannst du da natürlich feststellen, welche Daten in die Modelle reingeflossen sind. Da gibt's auch zum Beispiel das Modell Starcoder, was auch in Starcoder 2 schon eine zweite Version hat. Da ist alles an Open-Source-Quelltext reingeflossen, was auf GitHub verfügbar ist. Wurde dann entsprechend gefiltert. Man kann sich dort auch austragen lassen, wenn man nicht zum Trainieren verwendet wird. Und so weißt du, woher deine Daten kommen. Die Gewichtung werden auch veröffentlicht und auch der Code, wie das Modell dann eigentlich entstanden ist.
Das klingt hochinteressant, abseits vom Mainstream-GPT. ChatGPT und dem Zeug, was die meisten Menschen nur benutzen und wahrnehmen. Also ich habe in meiner beruflichen Situation ja das Problem, ich muss damit umgehen, ob ich will oder nicht. Es wird von uns verlangt, dass wir darüber ein gewisses Grundwissen erwerben und dann auch entsprechend mit den Schülern umgehen und ihnen den richtigen Gebrauch beibringen, den vernünftigen, nachvollziehbaren Gebrauch. Wie auch immer, also da wird noch eine Zeit lang sehr viel Neuland betreten und da weiß man im Grunde genommen noch gar nicht so viel darüber, wie man jetzt in Zukunft damit umgehen will. Es wirkt alles gerade noch ein bisschen unbeholfen. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn man in Zukunft dann mehr mit Open Source KIs arbeiten würde, die dann an sich auch transparenter sind. Also es fehlt ja irgendwie da was Vernünftiges, was man dann guten Gewissens auch verwenden kann und keinerlei Bedenken in Richtung Datenschutz, Datenweiterverarbeitung hat oder Datensicherheit. Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen.
Nee, alles gut. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man nachvollziehen kann, warum man welche Ergebnisse bekommt und natürlich auch nachvollziehen muss, welche Quelle wird denn für das Ergebnis jetzt verwendet. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch hast, einen Roman vor dir hast und willst dann die Quelle auch von dem Text wiederfinden, dann solltet ihr im Idealfall natürlich auch die Seite angeben und eine Textpassage angeben, woraus er die Informationen dann auch bezogen hat. Das wirst du ja auch von deinen Schülern verlangen.
Ja, also das funktioniert mit PDF-Dateien ganz passabel. Da kriegt man dann auch die Seite angegeben. Auf Wunsch, wenn irgendwas zusammengefasst wurde. Oder man kann gezielt danach suchen.
Ja.
Also das ist natürlich sehr, sehr praktisch.
Die Ursprungsdaten, das ist für mich auch wichtig, dass man eben das genau nachvollziehen kann.
Ja, und das sorgt auch dafür, dass man dann also in einem Roman dann komplett Volltextsuche machen kann quasi. Und das Ganze noch mit einem halbwegs sinnvollen Zusammenhang. Also man kann sich ja alles Mögliche dann zusammenstellen und auflisten lassen. Sonst müsste man ewig lang blättern und Seite vor, Seite zurück und kreuz und quer und bräuchte natürlich entsprechend länger dafür.
Jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Wie geht ihr denn damit um in der Schule, wenn habt ihr eure Aufgaben umgestellt wegen KI?
Ja, jetzt wird es ein bisschen spezieller. Da muss ich jetzt wohl meine Fächer angeben. Ich bin Lehrer für Deutsch und Geschichte. Und da muss ich sagen, für Deutsch hat sich der große Nutzen für mich noch nicht so erschlossen. Also ich habe jetzt für mich herausgefunden, dass ich den Schülern DeepL empfehlen kann. Wenn die selber mal einen Aufsatztext korrigiert haben wollen mit Verbesserungsvorschlägen, da ist es klasse. Ansonsten, was die Schüler natürlich schon tun, da waren die ziemlich schnell dabei, dass die für Referate dann dafür sorgen, dass erstmal ChatGPT die meiste Arbeit macht. Mhm. Da muss man also ein bisschen gegensteuern und dann inzwischen auch wirklich darauf drängen, dass alle Quellen hinterher dann auch schön dokumentiert werden, beziehungsweise ich werde jetzt dazu übergehen, das habe ich bei der letzten Referaterunde gemerkt, dass ich von jedem Schüler verlange, dass er mir erklärt, welche Quellen er benutzt hat im Einzelnen. Also da gab es schon einige Situationen, wo sich dann herausgestellt hat, dass da sinnlos irgendwelche Listen zusammenkopiert werden und die Quellen wurden überhaupt nicht verwendet. Also es ist ja mit ChatGPT relativ einfach, dass man da zum Beispiel in Geschichte sagt, erstelle mir jetzt mal 10 Folien zu dem und dem Thema mit 4 Punkten pro Folie und dann kann man die auch nur einzeln ausformulieren lassen und ChatGPT schreibt dann halbwegs verständlichen Text dazu, der dann auch auf einem gewissen Niveau ganz gut funktioniert. Und wenn man dann aber nachfragt nach irgendwelchen Zusammenhängen, dann stehen dann also die Schüler dann schon ein bisschen auf dem Schlauch.
Dann kommt das große Stammeln.
Ja.
Spannend.
Vor allem der Schock dann, wenn man nach den Quellen fragt. Wo haben Sie das her? Woher wissen Sie das? Wer sagt das? Weil zwischendurch fällt dann schon mal auf, dass da auch was Krummes drin steht und irgendwelche Zusammenhänge ein bisschen schief sind. Und im Fall von Geschichte, dass vielleicht die historischen Tatsachen nicht so ganz genau genommen wurden, weil eben auf Internetquellen da zurückgegriffen wurde, wo dann irgendwas entstellt formuliert wurde. Und wenn man sich in einem Thema halbwegs gut auskennt, dann fällt es dann auf. Das ist also so ein bisschen so die Schwachstelle der KI, wenn sie als Hauptquellen irgendwie mit dem Internet trainiert wurde. Man weiß es ja nicht so genau. Also es gibt ja mehr Wissen als das, was jetzt im Internet steht. Und so das richtig seriöse Buchwissen hat es noch nicht zu 100% ins Internet geschafft. Also es hängt natürlich vom Thema ab, was man da im Internet sucht. Also wenn jetzt man sich über Linux informieren will, da macht es wenig Sinn, so gedruckte Bücher zu wälzen, obwohl es da auch sehr gute gibt. Da muss man wirklich ins Internet gehen. Aber wenn ich jetzt über DNS-Zeit mich informieren will, da gibt es halt jede Menge Sachen, die stehen halt nicht wirklich im Internet zum Beispiel. Oder über andere geschichtliche Epochen. Oder wenn es darum geht, einen Roman zu interpretieren, da findet sich dann im Internet halt eben nur eine Inhaltszusammenfassung, wenn man Glück hat, auf sehr seichtem Niveau. Und dann gibt es so cheatweb.de oder hausaufgaben.de, wo dann irgendwelche Schülerarbeiten stehen und die Schüler gehen da rein und glauben sich da irgendwas zusammen und verwenden das dann. Also wenn mal jemand in die Wikipedia reingeht, da ist man ja heutzutage fast schon froh drüber, weil die Wikipedia an Qualität ganz schön zugelegt hat. Die lassen nicht mehr jeden da mitschreiben. Die betreiben heftige Qualitätskontrolle und die geben auch sehr gute Quellen an.
Aber animierst du deine Schüler, KI zu verwenden oder sagst du eher, verwendet's nicht? Oder also, sagst du, verwendet's und macht's aber richtig?
Ja, ich sage, verwendet's, aber macht's richtig, seid euch bewusst, ihr müsst die Ergebnisse auch überprüfen. Und ja, es gibt jetzt konkrete Handlungsanweisungen dann auch vom Kultusministerium. Da kam jetzt neulich erst so ein größeres Dokument heraus zum Umgang mit Seminararbeiten. Und da waren auch jede Menge Sachen mit angegeben, wie der Umgang mit KI zu bewerten ist, beziehungsweise wie der Umgang mit KI dann auch zu dokumentieren ist. Also es muss offengelegt werden. Also man ist erstaunlicherweise, obwohl man immer sagt, so in Bayern, wir sind ja alle konservativ und auch unser Schulwesen ist extrem konservativ. Das Kultusministerium war da sehr, sehr schnell dabei, dann sich auf die KI auch einzuschießen irgendwie. Und es wird auch sehr mit Vehemenz vertreten, dass die KI in der Schule dann auch unterrichtet wird. Also es wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass man nicht sagt, bäh, das ist mir zu gefährlich oder sonst was, sondern die Schule wird in die Verantwortung genommen, ihr müsst den Schülern beibringen, wie man es richtig macht. Ja, wir kommen nicht drum herum. Es gibt da diesen beliebten Satz, das ist da und das geht nicht mehr weg. Wir
sagen dazu, die Büchse der Pandora wurde geöffnet.
Ja, das auch. Im Falle der modernen EDV und Computerprogramme war es ja so, dass da eine Entwicklung ziemlich lange verschlafen wurde. Das hat mich dann jetzt doch sehr positiv überrascht, dass bei dem Thema KI ein völlig anderes Tempo da jetzt vorgelegt wird. Also auf der anderen Seite gibt es jetzt jede Menge Fortbildungsveranstaltungen, die dann aber vom Inhalt her ein bisschen oberflächlich sind, wo man sich dann fragt, warum macht ihr so viele Fortbildungsveranstaltungen, wenn man noch so wenig weiß über einzelne Themen? Aber okay, also es wird sehr viel getan in dieser Beziehung.
Und ich glaube, es ist auch schwierig, echte Experten zu finden im Moment, weil die natürlich auch sehr, sehr hoch dotierte Posten in sehr, sehr großen Firmen haben und sich, glaube ich, noch nicht an die Bildung orientieren. Oder da gibt es an den Universitäten natürlich auch Leute, die sich super auskennen. Auch bei uns in Bamberg gibt es da ganz hochdotierte Forscher. Aber ich glaube, bis das dann endgültig auch ankommt und dann da hochqualitative Schulungsmaterialien da sind, dauert es noch ein bisschen.
Ja, das ist anzunehmen. Aber auf der anderen Seite merkt man, also ich merke es bei mir, dass irgendwie so der Einsatz von KI sich so schleichend ergibt und auch ein bisschen zunimmt. Ne? Auch bei der Podcast-Gestaltung oder Verarbeitung, muss ich sagen. Kennst du Auphonic?
Ja.
Das hat ja von Anfang an schon irgendwie mit KI gearbeitet und jetzt steht es auch groß und mächtig auf der Homepage, dass Auphonic mit KI arbeitet. Und das ist eine super Sache, wie dann die Audiodatei damit verarbeitet wird. Man hat selber nicht allzu viel zu tun, sondern macht ein paar Mausklicks. Und das Ganze ist hinterher dann deutlich besser als vorher, sonst müsste man da stundenlang irgendwie mit einer DAW seiner Wahl, wie zum Beispiel Reaper, dann irgendwelche Plugins und Filter drauf loslassen, irgendwelche Limiter und Hintergrundgeräusche und Kompressor ausfiltern und, wofür man irgendwie sehr viel Fingerspitzengefühl auch braucht. Und da muss ich sagen, da habe ich mich jetzt inzwischen schon ein bisschen dran gewöhnt. Also ich schneide meine Podcast-Folgen. Ich habe noch einen Podcast, den ich solo betreibe. Der heißt Stefans Steckenpferde. Sage ich auch noch gleich was in Richtung KI dazu. Ich habe nämlich versucht, ein Podcast-Logo dann mit DALL-E zu erstellen. Da habe ich alles noch per Hand gemastert. Aber bei dem anderen Podcast, den ich jetzt so in meinem Schulbetrieb erstelle für die Schule, da mache ich das so schön mit Auphonic. Ich schneide das, ich schneide die Sachen raus, die nicht passen und manchmal muss ich auch was hin und her schieben. Es wird natürlich noch ein Intro eingefügt und ein Outro und so verschiedene Sachen. Aber so die ja, unschönen Geräusche, auch Atemgeräusche, die vielleicht ein bisschen nerven oder so Schmatzgeräusche, wofür ich ein bisschen anfällig bin, das filtert auch Phonik alles wunderbar raus. Und dann habe ich noch einen anderen Trick entdeckt. Ich habe bei mir Whisper lokal installiert. Das hatte ich erst mit OpenAI, also die normale OpenAI-Version von Whisper, über ein Python-Environment, was ein bisschen schwierig zu installieren ist. Vor allem verliert man da schnell die Übersicht dafür, wenn man sich nicht merkt, in welchem Verzeichnis das dann alles ist. Da hatte ich dann mit einem Large Model, habe ich die Podcast-Folgen dann in ein Texttranskript umgewandelt und habe dann anhand dieses Textes dann meine Kapitelmarken erstellt. Also das gehört inzwischen zu meinem Workflow. Inzwischen nehme ich Whisper CPP, weil das weniger Ressourcen verbraucht, aber das ist auch schlechter. Weiß nicht, ob ich dabei bleibe. Das hängt sich gerne mal auf und produziert auch ein bisschen Unfug, wenn der Podcast, wenn die Episode offenbar zu lang war. Jedenfalls hat es sich für mich bewährt, dass ich eine Podcast-Folge durch Whisper hindurchjage und dann die ganze Folge als Text habe und mich dann am Text dann ein bisschen orientieren kann und dann entsprechend an den einzelnen Stellen dann Kapitelmarken draus baue. Geht für mich schneller, als wenn ich durch die Audiodatei hin und her scrolle und in der DAW dann Kapitelmarken anbringe. Also das ist so eine Kumpf.
Das ist doch genau das, was wir erwarten von KI, dass uns bei solchen Sachen, die vielleicht nicht so gut können oder nicht so produktiv sind, dass uns dort unterstützt. Also finde ich super. Und vielleicht ein Tipp dazu, nimm nicht das Large-Modell, nimm das Medium. Das performt deutlich besser und ist von der Qualität her immer noch sehr, sehr gut. Das Large-Model ist da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Ja. Anfangs wusste ich nicht, ob ich das Transkript nicht wirklich auf die Homepage mit draufstellen will. Also ich habe es dann inzwischen sein gelassen. Sagen wir mal, rechtlichen Gründen. Weil es könnte ja sein, dass jemand dann sich anhand gewisser Formulierungen dann über irgendwelche Dinge hinterher aufregt oder so. Es gibt ja manchmal so merkwürdige rechtliche Regelungen in Bayern, wie zum Beispiel das Genderverbot, was wir da jetzt haben. Für Podcasts hat es noch keiner gemacht. Also falls jemand mündlich was sagt in einem Podcast, dürfte das kein Problem sein. Aber wir dürfen in der Schule keine Sonderformen verwenden mit Stern und Gender Gap und Doppelpunkt und sonst was. Das ist uns in Bayern ja als falsche Rechtschreibung untersagt.
Aber wir dürften gendern.
Ihr dürft im privaten Sektor machen, was ihr wollt. Auch städtische Schulen dürfen machen, was sie wollen, auch private Schulen. Diese Anweisung gilt für Behörden und eben staatliche Schulen. Und da gibt es jetzt vom Kultusministerium die folgende Regelung. Es gelten die Regeln des Rates für die deutsche Rechtschreibung. Und der Rat für die deutsche Rechtschreibung, der hat diese Sonderschreibweisen mit Sternchen, Doppelpunkt, Underline nicht in die gültigen Rechtschreibregeln aufgenommen. Damit gelten die als falsche Rechtschreibung. Und da in der Schule natürlich richtig geschrieben werden muss, darf man die nicht verwenden. Das gilt dann also für den kompletten Schriftverkehr.
Mitbekommen.
Ja.
Entschuldigung.
Die haben also das Problem da nicht politisch dann irgendwie geklärt, sondern das ist dann der Bezug, das ist eine falsche Rechtschreibung, das dürft ihr nicht machen.
Aber ich weiß auch nicht, warum sich da so viel drüber gestritten wird. Ich verstehe das gar nicht. Wenn das jemand machen möchte, dann ist es für mich okay. Und wenn es jemand nicht macht, ist es für mich auch okay. Bin ich ganz offen.
Ich verstehe auch nicht diese Aggression gegen dieses Gendern. Also da können die Leute sich ja furchtbar aufregen, manche.
Das ist das Gute an KIs, die regen sich nicht auf.
Noch nicht. Vielleicht kommt es noch.
Ja.
Also laut Manfred Spitzner wird es nie passieren, dass KIs irgendwie ein Bewusstsein entwickeln oder menschlich werden, denn da müssten sie menschliche Bedürfnisse haben. Daraufhin hat der Reporter Manfred Spitzner dann gefragt, aber wenn man jetzt mal versucht, dann KIs menschliche Bedürfnisse zu geben, könnten die dann nicht doch ein Bewusstsein entwickeln? Daraufhin Manfred Spitzer, wer sollte das denn wollen? Also da bin ich eher der Meinung, falls es mal eine Möglichkeit dazu gibt, wird es mit Sicherheit Menschen geben, die so fasziniert sind, allein von der Idee, dass sie das herstellen würden. Egal, ja, welche Konsequenzen das hätte. Nur
bewusst machen, dass sie Strom braucht oder GPU-Power zum Laufen.
Ja. Das wären auch Bedürfnisse.
Jetzt driften wir ja schon fast ins Philosophische ab.
Ja. Und irgendwie ist das Thema KI so allgemein, dass jetzt gar nicht so viel direkt über Linux geredet wurde, aber das macht ja nichts.
Das ist richtig. Deswegen könnten wir vielleicht nochmal zurückschwenken, was man noch machen könnte, anstatt GPT for all. Man könnte ja zum Beispiel Olama einsetzen. Da darf man wieder sehr gerne auch mit Linux arbeiten.
Mhm.
Kennst du Olama?
Kann sein, dass ich damals so einen Bildverbesserer mal versucht habe zu installieren. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Gab es die Möglichkeit, aus einem Bild was zu retuschieren, Gegenstände verschwinden zu lassen, dann wird der Hintergrund aromatisch ergänzt?
Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das geht. Aber theoretisch ist es ja erstmal nur dazu da, um Large Language Modelle zu verwenden, zu hosten. Und dann zum Arbeiten zu bringen. Aber ich glaube, es ist hauptsächlich auf Text und Bilder derzeit fokussiert.
Okay, dann verwechsle ich das dann. Dann war das wahrscheinlich was mit Llama.
Ja, Olama ist spannend, weil mit Olama kannst du sehr einfach, das kannst du sehr einfach installieren. Per Shell-Skript installieren. Manche Distributionen haben es auch schon im Bauch. Und dann kannst du dir einfach die verschiedenen Open-Source-Modelle herunterladen. Und kannst die auf deinem Rechner zum Laufen bringen, ausprobieren, kannst mit denen chatten und kannst dir dann auch noch eine eigene Web-UI vorne dran hängen. Open Web-UI verwende ich da, die dann ähnlich aussieht wie ChatGPT, wo du deine Chats speichern kannst, wo du sogar mehrere Large-Language-Modelle gleichzeitig die gleiche Frage stellen kannst und die miteinander vergleichen kannst. Kannst Textdateien hochladen dann in das Chat-Interface und kannst die auch verwenden. Das ist also sehr, sehr spannend und man ist sehr flexibel, weil man eben eine deutlich größere Auswahl hat, als das bei GPT for All der Fall ist. Und man darf auch auf der Kommandozeile.
Aha. Läuft es auch mit deutschen Texten ganz passabel oder ist es da wieder so, dass man also eher englische Texte dann durchsuchen lassen kann?
Das funktioniert auch mit deutschen Texten. Wenn man dieses Open Web UI verwendet und ein Model verwendet, was auch gut Deutsch spricht, dann kann man das sehr gut machen. Also dafür verwende ich es auch oft. Ich lege mir ein Dokument da rein und lasse mir eine Zusammenfassung erstellen. Texte generieren, teilweise, man kann Spam-E-Mails oder E-Mails da reinwerfen und kann sagen, ist das Spam oder nicht. Da gibt es tausende von Anwendungsfällen dafür. Und läuft auch ohne Grafikkarte ganz passabel, wenn man sich bei der Modelgröße ein bisschen einschränkt.
Ah, das ist wichtiger. Weil irgendwie so eine Grafikkarte, auch wenn sie von Nvidia ist, mit 4 GB scheint ja nichts zu sein.
Nee. Ich habe jetzt erst wieder Grafikkarten mit 48 GB RAM bestellt. 2 Stück. Die kann man privat gar nicht oder will man nicht bezahlen. Die sind mir viel zu teuer. Und damit fängt man an. Das ist die Einsteigerklasse. Das geht ja jetzt mittlerweile bis hoch auf 200 GB VRAM in so einer Grafikkarte.
48 GB ist die Einsteigerklasse.
Ja. Im Serverbereich ist das die Einstiegsklasse. Du musst dir vorstellen, du brauchst die Grafikkarten ja zum Inferenzen, also zum Texte erzeugen, zum Token erzeugen. Da reichen 48 GB oder 2x48 GB gut aus. Zum Bauen von eigenen Large-Language-Modellen braucht man immer noch deutlich, deutlich mehr Ressourcen. Feintuning, was wir vorhin auch schon mal hatten, also dass du eigene Daten mit rein trainierst, dann braucht man ja 400, 500 Gigabyte VRAM für normal große Models, um mein 70 Billionen, 70 Milliarden auf Deutsch, Parameter-Model zu trainieren, braucht man immer noch 4096 Grafikkarten mit 80 Gigabyte VRAM.
Das ist eine ganz schöne Hausnummer.
Da ist man schnell bei 100 Millionen aufwärts in den Anschaffungskosten.
Und der Ressourcenverbrauch dürfte auch entsprechend ansteigen. Durch die
350 Watt pro Grafikkarte bei 4096 Grafikkarten reicht die kleine Photovoltaikanlage zu Hause nicht mehr aus.
Ja. Man spricht davon, dass der Verbrauch in kürzester Zeit so groß sein wird wie von einem kompletten Hochindustrieland. Nur allein die Inanspruchnahme der KI-Dienste. Aber das war irgendwie eine sehr allgemeine Statistik. Also so innerhalb von wenigen Jahren, so in den nächsten 5 Jahren oder so, haben wir ein weiteres Hochindustrieland weltweit durch den Gebrauch von KI.
Du kannst ja die Anzahl der Grafikkarten, die verkauft wurden, einfach auch hochrechnen und den Verbrauch hochrechnen. Das haben die bei den Studien gemacht. Und da kommt man sehr schnell auf sehr unglaubliche Ergebnisse. Das ist verrückt, was da der Stromverbrauch ist. Microsoft hat ja auch vor einiger Zeit gesagt, sie wollen eigene Atomkraftwerke bauen und haben nach Atomingenieuren gesucht.
In einer Zeit, wo man die Atomkraftwerke abschalten will.
Ja, nicht überall, ne?
Ja. Ja, so Staaten wie Finnland machen sich über sowas überhaupt keine Gedanken. Da kommt dann auch ein Endlager hin, wo dann der deutsche Atommüll hintransportiert wird.
Ist alles sicher.
Ja. Die Finnen sehen das völlig gelassen.
Ja. Also ich glaube, auch da können wir in der Open-Source-Community wirklich auch dazu beitragen, dass es nicht so schlimm wird und die Anfragen einfach auch effizienter und kleiner sind, wenn man eben kleinere und spezialisierte Models verwendet. Wenn du zum Beispiel, du hast jetzt gesagt, du bist Deutschlehrer, wenn der Mathematiklehrer sein Mathematikmodell verwendet, um irgendwelche Aufgaben zu erstellen oder zu überprüfen und du dann eben anderes Modell verwendest, das speziell auf die Aufgabe trainiert ist, braucht ihr weniger Ressourcen, als wenn ihr ein Modell verwendet, das eben alles kann.
Ja. Das könnte einiges ausmachen. Aber es ist an sich schon ein bisschen besorgniserregend, wenn wir eine Erderwärmung von 2 Grad haben und gleichzeitig der Energiebedarf noch mehr in die Höhe getrieben wird. Also die Energiewende in Deutschland, die da so propagiert wird, die scheint dann noch weiter, in weitere Ferne zurück. Nicht zu sagen weltweit.
Ja, wir machen mit KI einfach noch andere verrückte Dinge, die dann dafür wieder beitragen, dass wir schneller an die Kernfusion kommen. So ist, glaube ich, gerade der Traum, alles mit Technologie zu überholen.
Die Lösung aller Energieprobleme, Kernfusion.
Noch mehr Stromverbrauch.
Ja. Es gibt eine super Anwendung für KI, von der hat auch Manfred Spitzner geredet. In der Landwirtschaft könnte man also mit Lasern einen Traktor bestücken, der fährt über ein Feld und der Laser kann dank KI dann das Unkraut gezielt abschießen. Man spart damit irgendwelche Pestizide, was gut für die Umwelt ist, und es funktioniert auch sehr gut, heißt es, aber in Europa gibt es keine Zulassung dafür, weil das eine Waffe ist.
Spannend.
man hat Angst davor, dass jemand mit dem Laser dann irgendwen dann beschießt.
Aber im Düngemitteleinsatz und beim Pestizideinsatz wird es auch schon verwendet, wo dann eben ganz gezielt nur noch das Unkraut angesprüht wird mit der richtigen Menge oder die Düngemittelabgabe einfach auch nur mit der richtigen Menge auf die richtige Pflanze gemacht wird. Und da wird das schon eingesetzt. Das ist auch, glaube ich, gut so.
Ja, das kann man dann schlecht als Waffe dann missbrauchen. Jemand mit Düngemittel bewerfen. Das geht dann.
Das geht dann, ja.
Das ist typisch, das klingt doch eigentlich toll, so mit Laser das Unkraut abzuschießen. Es gibt keine Zulassung.
Das ist dann der Grund, warum wir mit den KI-Sachen einfach auch in Deutschland noch ein Stück weit hinter den anderen Ländern hinterherhängen.
Ja, der europaweite KI-Act, der jetzt da erlassen wurde zur Regulierung, hat jetzt von Anfang an schon ein bisschen einen schlechten Ruf. So nach dem Motto, der verhindert jede Innovation. Aber gewisse Regeln sind ja schon notwendig, wenn sich da jedes Kind hinsetzen kann und von einer KI verlangen kann, zeig mir mal, wie man eine Bombe baut, die ich jetzt nachbauen möchte, wo kriege ich die Zubehörteile her? Alles sollte man ja nicht ermöglichen. Man kann da auch Unsinn mit anstellen.
Regulieren.
In China gibt es schon eine ziemliche Zeit lang KI-Einsatz bei Kameras im Klassenzimmer. Also die filmen ihre Schüler während des Unterrichts und die KI passt auf, wie die Gesichter sich verändern. Die hat so Gesichtserkennungssoftware dabei und stellt dann fest, der Schüler X in der dritten Reihe hat gerade die Stirn gerunzelt, weil der Lehrer was gesagt hat, der ist kritisch. Das geht gar nicht. Und vermerkt also Gefühlsregungen, die da abgelesen werden. Führt Protokoll, ob die Schüler ordentlich mitarbeiten und wenn jemand da unangenehm auffällt, kann er dann entsprechend dann behandelt werden. Ganz üble Sache.
Ja, erinnert mich ein bisschen an das Thema mit Huawei, wo dann auch die Gesichtserkennung nach genetischen Grundlagen erfolgt, wo dann gewisse Volksstämme anhand ihrer speziellen Gesichtszüge erkannt werden und entsprechend umgesiedelt werden.
Die Uiguren.
Ich auch ganz schlimm. Ja, die Uiguren.
Ja, also man kann damit auch ganz schlimme dystopische Szenarien aufbauen, wenn es falsch verwendet wird. Und bei YouTube erkennt man so einen gewissen Trend. Also es gibt zahlreiche Leute, die versuchen, sich damit interessant zu machen, dass sie da alle ständig neue Videos heraushauen, dramatische Veränderungen, das Ende der Musikindustrie, das Ende davon und die KI wird uns alle übernehmen. Clickbait mit schlechten Nachrichten. In allen möglichen Formen. Irgendwie ist es schwer, da anscheinend wieder Aufmerksamkeit mit guten Nachrichten zu bekommen. Also diese Videos werden immer nach oben gespült. Durch den Algorithmus von YouTube. Das nervt inzwischen schon.
Nicht gut. Aber man kann sich ja davon auch fernhalten. In meiner Bubble existieren solche Sachen nicht. Ich beschäftige mich seit einem Jahr fast nur noch mit KI und dort existiert dann auch nur noch KI. Und deswegen kriege ich da relativ wenig mit. Mhm. Einfach weniger draufklicken, Stefan, ratet dich der Algorithmus auch weniger.
Ja, das ist eine Idee. Aber manchmal ist man halt neugierig. Was, schon wieder was Neues? Zack, hat einen der Algorithmus wieder eingefangen.
Ja, spannend, ne? Und da reicht's ja schon manchmal, wenn man einfach zweimal die Vorschau von einem Video laufen lässt, weil der Mauszeiger da gerade hängt. Und schon wird der Algorithmus wieder ein neu raten.
Ja. Es gibt auch massive Durchbrüche im Moment in der Robotik. Wenn man das noch mit KI miteinander in Verbindung bringt, hat man dann bald autonom herumlaufende Roboter, die für alle möglichen Hilfstätigkeiten eingesetzt werden können. Also in der Großindustrie befürchtet man ja schon den massiven Verlust von den Arbeitsplätzen für die, ich sag mal, einfacher gestrickten Menschen, die damit zufrieden sind, dass sie an der Maschine stehen, den ganzen Tag dieselbe Handbewegung machen. Das können jetzt dann theoretisch dann auch zweibeinige Roboter erledigen, wenn man die entsprechend günstig herstellen kann.
Aber dann arbeitet ja auch niemand mehr.
Ja. Na, es wird eine reine Kostenfrage sein. Kommt mir jetzt so ein Roboter auf Dauer billiger oder die menschliche Arbeitskraft, die ich dann jetzt hier bezahlen muss? Also es wird schon noch Arbeit geben, aber so die ganz einfachen Jobs. Bisher war es so, dass der Mensch in der Fertigung da noch gebraucht wurde an verschiedenen Stellen, weil eine Maschine nicht so flexibel genug ist, um jetzt mal hin und her zu laufen und da mal irgendwas hin und her zu stellen und eine Kiste darauf oder darunter. Das können diese zweibeinigen Roboter inzwischen, die können kreuz und quer laufen und dann mit ihren Sensoren dann auch komplizierte Bewegungsabläufe verrichten, die nicht genormt sind, die nicht anhand von vorgegebenen Bewegungslinien ablaufen, die können sich flexibel auf unterschiedliche Situationen einstellen.
Machen also, die auch Raucherpausen?
Wenn die Gelenke qualmen.
Ja, das ist, ich denke auch, dass sich unsere Arbeitswelt durch den Einsatz von KI deutlich verändern wird. Nachdem sie das aber in den letzten Jahren, Jahrhunderten, Jahrzehnten, wie auch immer, schon immer wieder getan hat, wird es wahrscheinlich weniger schlimm ausfallen, wie die meisten vermuten, sondern einfach nur anders sein.
Ja.
Hoffe ich zumindest.
Das sollten wir hoffen. Wir haben jetzt über eine Stunde geredet, sehr schön. Waren auch sehr viele interessante Aspekte dabei. Hast du von deiner Seite aus noch etwas zu KI und Linux, was du gerne noch anbringen würdest?
Ich möchte eigentlich nur die Leute dazu animieren, das auch einfach auszuprobieren und die Links in den Shownotes mal anzuklicken. Das ist keine Magie. Da kommt auch ein Einsteiger mit den Guides gut klar und man sorgt so einfach auch ein Stück weit für die Demokratisierung von KI. Das finde ich wichtig. Und ich glaube auch, dass Eltern, Lehrer sowieso, sich damit beschäftigen müssen, um ihren Kindern einfach auch eine Möglichkeit geben, um in der Zukunft daran teilzuhaben.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Und damit verabschieden wir uns. Auf Wiederhören.
Ciao.